Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns in der Stille beten, dass Gott zu uns redet und wir verstehen, was er uns sagen möchte. Dass du kommst, weil du mit uns reden möchtest, weil du uns zuhören und unser Leben prägen willst. Mach uns durch deinen Heiligen Geist fähig, zu hören und zu verstehen, was du uns sagen willst. Dass dein Wort in unserem Leben wirkt. Segne an uns dein Wort. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Liebe Gemeinde, wo ist solch ein Gott, wie du bist? Menschen aller Religionen staunen über die Größe und Macht Gottes oder der Götter. Sie sehen die Schöpfung, die voller Wunder ist und vieler komplexer, unbegreiflicher Zusammenhänge. Sie sehen die riesige Größe, der sie als kleine Menschen gegenüberstehen, dessen, was Gott geschaffen hat, das Meer mit seiner Tiefe, die Berge mit ihren Höhen, der Himmel, der uns eine unendliche Weite ahnen lässt. Sie sehen die Urgewalten der Natur, hoffentlich nur von Weitem und nicht aus der Nähe, die Sturmfluten, Erdbeben, Stürme, die Bäume ausreißen und Häuser zusammenklappen lassen, Feuersbrünste und Überschwemmungen. Und sie erleben die Schicksale von Menschen, die oft so völlig unvermutet, ja manchmal ganz auf absurden Wegen über Menschen und Völker kommen. Katastrophen, aber auch Rettungen, mit denen man nie gerechnet hätte. Auch Menschen, die an keinen Gott glauben oder behaupten, an keinen Gott zu glauben, staunen über die Weisheit und die Schönheit und die Zweckmäßigkeit der Natur. Und sie geben der Natur durch ihre Reden quasi göttliche Eigenschaften, wenn sie von der Weisheit der Natur sprechen oder von der Schönheit oder von der Voraussicht der Natur, mit der sie bestimmte Dinge eingerichtet und geordnet hat. Aber um die gewaltige Größe und Macht und Weisheit Gottes geht es dem Propheten Micha gar nicht, wenn er am Ende seines Buches ins Staunen und Schwärmen kommt und sagt, wo ist so ein Gott wie du? Es geht ihm um etwas, was die Anhänger anderer Götter, was Agnostiker und Atheisten nie gehört haben, nicht ahnen und sich auch gar nicht vorstellen können. Nämlich um einen Gott, der Sünden vergibt, der Schuld erlässt, dem es ein Bedürfnis ist, der es liebt, gnädig zu sein. Muslime, Buddhisten und Atheisten wissen nichts von diesem gnädigen Gott. Menschen, die christlich sozialisiert und gebildet sind, die haben das immerhin gelernt und zur Kenntnis genommen, dass Gott gnädig ist und Sünden vergibt. Aber richtig staunen darüber, das Feiern und Anbeten, das können eigentlich nur Menschen, die irgendwann einmal angefangen haben in ihrem Leben, die Last ihrer Schuld zu spüren auf ihren Schultern, auf ihrem Herzen. Die schon einmal unter der Erkenntnis ihrer Sünde zusammengebrochen sind. Die begriffen haben, dass sie es eigentlich bei Gott ein für alle Mal, auf Deutsch gesagt, verschissen haben müssten. Und die dann in dieser Situation das Wort der Vergebung zugesprochen bekommen haben, die dieses Wort im Glauben annehmen konnten und die Befreiung von einer schweren Last erlebt haben. Und wem das geschehen ist, der kann dann nur staunen und jubeln, wo ist solch ein Gott so wie du? Die Plastik, die ich hier im Bilde mitgebracht habe, Prüfung von Edith Breckwold, in Hamburg steht die irgendwo. Diese Plastik passt vielleicht zur Vorgeschichte, die wir uns vor diesem Text vorstellen könnten. dass ein Mensch traurig und verzweifelt ist über seine Sünde. Aber in der Situation, in der diese Worte verfasst worden sind, da müsste man den Menschen anders darstellen. Er müsste mit erhobenen Armen zum Himmel aufschauen, mit Staunen und Freude, vielleicht sogar einen Luftsprung machen. Kann man der Plastik immer schlecht darstellen, Luftsprung, weil die muss ja irgendwo am Boden befestigt sein, die Figur aus Metall. Aber ich wollte mir vorstellen, dass das ein Bild von Gott ist. Dass das Gott ist. In dem Text ist die Rede von Gott, der zornig ist, der zwar an dem Zorn nicht festhält, aber der erst einmal Zorn hat. Und was Martin Luther im Vers 19 mit wieder übersetzt, er wird sich unser wieder erbarmen, da steht im Hebräischen ein ganzes Verb, nämlich er kehrt um, Yashuv. Er kehrt um, dasselbe Wort, was verwendet wird, wenn jemand einfach wieder zurückkommt mit seinen Füßen von einem Weg, aber auch was verwendet wird, wenn ein Mensch Buße tut, wenn der verlorene Sohn zurückkommt zum Vater. Umkehren, Buße tun, seine Meinung ändern, seine Richtung ändern. Und das wird hier über Gott gesagt. Er kehrt um. Liebe Gemeinde, unser Gottesbild, das wir so haben in unserem Kopf, das ist, obwohl wir alle oder die meisten viel Bibel lesen und schon viel von der Bibel gehört haben, ist unser Gottesbild doch sehr stark von dem Gott der Philosophen geprägt. Wir stellen uns Gott vor als einen, der ewig gleichmütig die Geschicke der Welt lenkt, der über allem steht, der alles weiß und vorhersagen kann, weil er alles lenkt, der einen objektiven Blick auf die Welt hat, weil er alle Seiten bedenkt und sieht. So eine Art Uhrmacher, der die Welt konstruiert und zum Laufen gebracht hat und jetzt nur ab und zu mal guckt, dass genug Öl auf den Rädern ist. Ich weiß nicht mehr, ob Uhrmacher Öl verwenden. Oh ja, ganz feines, glaube ich. Die Bibel beschreibt Gott anders. Da ist von einem Gott ja die Rede, den wir Menschen verletzen, den wir Menschen zum Zorn bringen, der mit Eifersucht und sogar mit Weißglut reagieren kann auf das, was die Menschen ihm antun. Und die Dinge, wo das von Gott beschrieben wird, die betrachten wir oft als Metaphern, als Bilder und sagen, na, so kann Gott nicht sein, aber damit wir es uns ein bisschen vorstellen können, ist ein Bild darüber gemalt. Aber ich denke, wir müssen die Bibel viel mehr im Sinne ihrer eigenen Worte verstehen und nicht über die Philosophie umbiegen. Da ist bei mindestens zwei Propheten, bei Hosea und Hesekiel, Gott gemalt als ein betrogener Ehemann, der alles für diese Frau getan hat, der sie aus der Gosse geholt hat, der ihr ein Familienleben, eine Geborgenheit ermöglicht hat, der sie umsorgt hat und versorgt hat, der mit ganzer Liebe und Hingabe ihr sein Leben gewidmet hat und der dann von ihr immer wieder aufs Neue mit unterschiedlichsten Liebhabern betrogen wird. Oder da ist Gott als ein ausgenommener Vater beschrieben. In der Geschichte vom verlorenen Sohn, das muss man ja in gut Deutsch so übersetzen. Der Sohn kommt zum Vater und sagt, Vater, bis du mal gestorben bist, dauert mir zu lang. Ich brauche das Geld jetzt, ich bin jung, ich will was erleben, ich will es ausgeben. Gib mir jetzt schon das Erbteil, wenn du noch beleben willst. Und der Vater sagt keinen einzigen Ton, sondern zahlt dem Sohn die Hälfte seines Vermögens aus. Er macht es zu Geld und zahlt es ihm aus. Oder Gott wird beschrieben als ein Landwirt, der aus einem Stück Unland mit eigenen Händen, mit Spaten und Schaufel und Hacke einen Weinberg anlegt, umgräbt, pflanzt, einen Zaun baut, aus dem Felsen eine Kelter haut, einen Turm baut, damit die Früchte auch bewacht werden können, wenn die Erntezeit naht. Und dann dieses Stück Land verpachtet und weiß, es wird eine wunderbare Ernte geben und für mich eine gute Pacht abwerfen, die sich lohnt. Und als er die Pacht holen lassen will, da werden seine Boten verspottet, man kommt ihnen patzig, man bietet ihnen Prügel an und der Letzte, den er schickt, sein eigener Sohn, wird sogar umgebracht. Was soll dieser Weinbergbesitzer machen? Soll das ein allmächtiger Gott sich bieten lassen von den Menschen, von vergänglichen Geschöpfen? Soll ein gerechter Gott das durchgehen lassen, der für Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt zuständig ist? muss ein Gott, der Verantwortung trägt, nicht reinschlagen und sagen, so etwas darf nicht durchgehen. In den kurzen Worten aus dem Micha-Buch, aus den drei letzten Versen des Prophetenbuches Micha, dort werden drei Worte für Sünde verwendet. Die drei Worte, die im Alten Testament dafür üblich sind. Das eine ist Schuld. Also Sünde, als dass man seine Schuldigkeit nicht getan hat, dass man die Gebote nicht beachtet hat, dass man das nicht getan hatte, wozu man nach gutem Herkommen und nach den Geboten Gottes verpflichtet wäre. Das zweite ist das Wort Verfehlung. Dieses Wort bedeutet wirklich auch verdreht sein, dass der Mensch in sich selber verdreht ist, dass er den Mittelpunkt verloren hat, dass er krumm geworden ist, weil er sich um sich selbst dreht. Sünde als eine Fehlorientierung im Leben. Und das dritte Wort Frevel, das bedeutet so viel wie Verrat. Jemand, der die Seiten gewechselt hat, der die Familie, in der er aufgewachsen ist, oder die Firma, für die er arbeitet, oder das Land, in dem er groß geworden ist, verrät und für die Feinde arbeitet. Sünde heißt, dass wir die Seiten gewechselt haben und uns auf die Seite gegen Gott gestellt. Vielleicht nicht mit Worten, aber mit unserem Verhalten. Es geht also nicht darum, dass man einfach irgendeine Regel übertreten hat, so wie man mal bei Rot über die Ampel gegangen ist und denkt, wenn es keiner gesehen hat und kein Auto kam, ist ja auch egal. Aber Sünde bedeutet, dass wir Leben zerstört haben, unser eigenes und das anderer. Dass wir Gott beleidigt haben und dass wir das Vertrauen, das Gott in uns gesetzt hat, quasi mit einem Putsch beantwortet haben. Indem wir gesagt haben, ich mache mir meine Regeln, ich gehe meinen Weg und lieber Gott, bitte komm mir hinterher und segne mich auf dem Weg, den ich gewählt habe. So als würde die Welt uns gehören, als stände unser eigenes Leben zu unserer eigenen freien Verfügung, als würde die Menschheit uns gehören und wir könnten sie uns nach unserem Gusto nutzen. Und dann sitzt Gott quasi auf einem Trümmerhaufen dessen, was er gebaut hat, was er geplant hat, wofür er sich aufgeopfert hat, um uns ein gutes, ein erfülltes, ein geborgenes, ein zukunftsträchtiges Leben zu ermöglichen. Und Gott sitzt und geht mit sich zu Rate, weil er sich sagt, eigentlich kannst du nur noch Schluss machen. Wie damals in der Sintflut. Das wäre angemessen, das wäre gerecht, das wäre möglich, theoretisch. Aber schon damals in der Sintflut hat es Gott nicht geschafft. Er hat es nicht fertiggebracht, die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung zu vernichten, sondern er hat eine Familie und ein Paar von jeder Tierart ausgewählt, weil er gesagt hat, ich kann doch nicht alles völlig vernichten. Das ist doch mein Lebenswerk, das Lebenswerk des ewigen Gottes. Gott ist es nicht möglich zu vernichten, weil er voller Erbarmen ist, weil er die Gnade liebt und weil er dem treu ist, was er einmal versprochen hat. Selbst wenn der gegenüber seines Versprechens alle seine Versprechen gebrochen hat und nichts eingehalten hat und keinen Deut Dankbarkeit erwiesen hat, ist es Gott doch nicht möglich, sein Versprechen zu brechen und gleichfalls zurückzunehmen, was er einmal gesagt hat. Israel, so sagt es der Prophet, ist doch sein Volk, sein Projekt. Es sind seine Menschen. Es wird ja gesagt, sein Erbteil, also das, was man bekommt, was man hat als Grundlage seines Lebens, was Gott als den Traum und das Ziel seines Lebens sich geschaffen hat, das kann er doch nicht völlig vernichten. Es ist ja schon nicht mehr viel übrig. So ist es zur Zeit des Propheten, dass von Israel nur noch ein Rest übrig war. Und es ist Gott unmöglich, diesen Rest auch noch untergehen zu lassen. Und deswegen trifft Gott eine Entscheidung. Er gibt sich einen Ruck, er steht auf von seinem Trümmerhaufen. Und was er dann tut, das wird in dem kurzen Text mit vier Bildern beschrieben. Er geht vorüber an der Schuld. Das heißt, da steht die Schuld wie ein großer Block, aber Gott macht die Augen zu und geht daran vorüber. Das zweite ist, er tritt die Sünde unter seine Füße. Die Sünde, die wie so eine, vielleicht eine Dornenhecke zwischen ihm und den Menschen steht. Und er tritt darauf, er tritt sie zu Boden, er macht den Weg frei. Und das dritte Bild, er wirft den Frevel, den Aufstand der Menschen in die Tiefe des Meeres. Das, was viele Schifffahrtsgesellschaften widerrechtlich machen, dass sie Müll hochklappen irgendwo im Meer oder das Altöl verklappen. Das tut Gott mit unserer Sünde. Sie sinkt auf den Grund des Meeres. Sie wird aber die Umwelt nicht beschädigen, sondern sie wird bloß für uns auf ewig weg sein. Er wirft sie in das Meer, wo es am tiefsten ist, wo sie untergeht und wo sie versinkt und wo sie niemand mehr finden kann. Und das vierte, er trägt unsere Schuld. Er nimmt unsere Schuld auf seine Schultern und trägt sie davon. So wie es der Prophet Jesaja im 53. Kapitel sagt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir wissen als Christen, dass damit Jesus gemeint ist, auch wenn der Prophet das noch nicht wissen konnte, dass Gott den auserwählt hat, der unsere Sünde auf seinen Schultern davonträgt. Der Prophet Micha ist eigentlich ein Gerichtsprophet. Er kündigt dem Volk Israel das Unheil, den Untergang an für seine Strafe. Er wirft ihnen immer wieder ihre Schuld vor, dass sie Gottes Gebote übertreten, dass sie sich nicht Gott unterordnen, dass sie seiner Liebe nicht gerecht werden. Aber das letzte Wort, die letzten drei Verse des Propheten Micha sind dem Staunen gewidmet, dem Jubel, wo ist ein solcher Gott? Jubel über Gottes unbegreifliche Gnade, die er für sein Volk hat, für sein Volk Israel, für sein Volk der Juden. Das wird symbolisiert durch diese Namen Jakob und Abraham, die Vorfahren des Volkes Israel. Und wir wissen, dass durch Jesus alle die mit einbezogen sind in Israel und in Gottes Versprechen mit Israel, die zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem Sohn des Volkes der Juden gehören. Wo ist ein solcher Gott? Wir dürfen darüber staunen, wir dürfen es dankbar für uns selbst annehmen und voller Vertrauen wieder neu zu Gott umkehren. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Selig sind, die Gottes Wort hören und seine Gnade für sich annehmen.